Wenn der Herr seinen Weinstock so beschneidet wie heute Morgen, ich bin ganz beeindruckt und überrascht, dann tut er das meiner Beobachtung nach immer nur, damit mehr Frucht entsteht. In deinem Leben, durch diese Gemeinde, gute Dinge warten auf dich. Weißt du das?
Amen.
Gute Dinge. Jetzt bräuchte ich ein Bild. Ja, schön, da ist es ja. So. Ja, das wollte ich sehen. Ich habe heute Morgen mit Heike Ungar gesprochen. Wo ist sie? Ich sehe sie gerade nicht. Da ist sie. Aber wir hatten ein gutes Gespräch. Heike hat gerade eine Qualifikation gemacht und ist dabei, für ihre Hundeschule das zu professionalisieren. Und sie sagte mir so, ich lerne jetzt, dass das, was ich schon die ganze Zeit tue, wo ich wusste, das ist richtig, ich lerne jetzt, warum das richtig ist. Ich lerne jetzt nochmal die Fundamente und die Begründung und ich kann ganz anders erklären, warum ich tue, was ich tue. Und ebenso im Lobpreis dachte ich, das ist genau das, was wir heute hier machen. So, ihr sitzt hier einige 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, nicht alle 25 Jahre. Sitzt hier jemand 25 Jahre? Erste Reihe, da ist jemand, genau. Da ist noch jemand. So, 2, okay. So, für alle anderen wird das hochgradig interessant sein, weil du von diesem und nächsten Sonntag aus vieles verstehst, was du sowieso schon gut findest, aber jetzt wirst du sagen, aha, da kommt das her. Das war dafür verantwortlich. Die Segensspur ist da reingekommen. Und ich habe es mal so genannt, das sind DNS-Stränge. Desoxyribonuklein, das ist das, was unsere Erbgut ausmacht. Und diese Stränge davon sind verantwortlich für vieles, was wir heute sind, für vieles, was unsere Nachkommen sein werden oder haben oder tun können. Und wir haben fast 300.000 Menschen letztes Jahr auf unserer Homepage gehabt. Über 45.000 Menschen nutzten letztes Jahr unseren Podcast. Mehrere 10.000 Predigten wurden darüber hinaus runtergeladen. Jetzt, die Frage ist ja interessant, was macht denn diese Gemeinde hier, so eine kleine oder mittlere Gemeinde in Mittelhessen, in Westhessen, was macht die so interessant, warum hat die so einen Einfluss? Ich glaube, Zukunft braucht immer Herkunft. Ich muss meine Wurzeln kennen. Wurzeln sind eine wichtige Sache. Wir haben eben über Geld gesprochen, ganz lange. Das war spannend für mich. Und ich musste denken, dass ich fast nur radikale Christen erlebe, die wirklich sich entwickeln in jeder Hinsicht, auch im Segen, auch finanziell und in anderen Bereichen. Und das hat was damit zu tun, dass radikale Christen, verwechsel das Wort jetzt nicht mit irgendwelchen Negativworten, radikal kommt aus dem Lateinischen und bedeutet die Wurzel, radik. Also von der Wurzel her Christ sein. Das bedeutet, dass die Bibel eben nicht nur ein nettes Buch ist und ich nicht nur religiös geprägt bin, sondern dass ich die Dinge, die Jesus sagte, dass auch das Alte Testament, die ganzen Bundesdinge, die geblieben, weil den Fluch hat Gott ja genommen, aber all die Verheißungen hat Jesus uns zur Verfügung gestellt, dass ich die ernst nehme und dass ich Gott auf die Weise liebe, wie er es sagt. Seine Gebote halten, seine Werke tun und viel Frucht bringen. So, für Radikale ist Zehnten nie ein Problem gewesen. Weil, es steht so klar in der Bibel, ich muss mich schon wirklich anstrengen, um das irgendwie wegzuargumentieren. Und das hält ja nicht wirklich in der Prüfung stand. Ich habe da schon mit vielen drüber gesprochen, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Also, radikal heißt vom Wurzel her, ich tue das, was das Wort sagt, auch wenn meine Gefühle, meine finanzielle Situation oder irgendwelche Leute dagegen sind. Versteht ihr? Die Wurzel dieser Gemeinde, die Identität dieser Gemeinde wird klar, wenn ich die Wurzeln sehe. Und da machen wir heute einen Ausflug hin. Weil Selbstbewusstsein braucht Selbstverständnis. Ich kann als Gemeinde oder als Mitglied des Christuszentrums nur selbstbewusst sein, wenn ich verstehe. Wenn ich erkenne, wer sind wir, warum sind wir, wer wir sind. Nicht nur vom Wort her, auch von der Prägung her. Weil Gott prägt durch Menschen. Zu 99%. Ist dein Leben und deine Segnungen sind durch Menschen in dein Leben eingekommen. Prüf's mal nach. Die wenigsten von uns haben jeden Abend Träume oder Predigen im Traum. Die wenigsten. Das erste Mal, dass ich überhaupt davon gehört habe, dass das jemand tut. Preis sei Gott für Will Johnson. Ich liebe ihn auch. Wir stehen als Pastoren und als Gemeinde auf den Schultern anderer. Und das ist gut so. Wir sind nicht unabhängig, wir sind abhängig, hochgradig von ihm. Und er hat nun mal so festgelegt, dass er Menschen gebraucht, um sich zu zeigen, um seine Segnung auszugießen. Morgen war ja dieses Wort mit Salbung, das von den Leitern hin zu den Leuten fließt. Das kann sich ja ein bisschen merkwürdig anhören, wenn man sich damit biblisch noch nicht beschäftigt hat. Ich habe das vor einer Weile getan, weil ich diese Worte immer wieder hörte und ich dachte, ist das wirklich so? Und ich kann euch das bestätigen. Meine Studien ergaben dasselbe. Salbung fließt von oben nach unten. Ob uns das immer gefällt in unserer demokratischen, humanistischen Gesellschaft, ist mal eine andere Sache. Wir haben ja oft andere Prägungen mitbekommen. Wir kritisieren ja Leiter eher, als dass wir ihnen vertrauen. Wir vertrauten einem Leiter. Egal ob in der politischen Welt, in der Arbeitswelt, selbst in der Familie oft. Der Vater ist nicht immer der, dem man vertraut. Möglicherweise ist es ja ein Fehler. So, wir schulden diesen Männern und Frauen und Diensten unsere Ehre, unsere Wertschätzung und unsere Dankbarkeit. Und deswegen werden wir einige davon sehr klar benennen. Und ich hoffe auf das ein oder andere Aha-Erlebnis bei euch. Das Christuszentrum, wie es heute ist, hat inzwischen rund 25 Jahre an Entwicklung, an Prägung und Veränderungsprozessen hinter sich. Und mit diesen Predigten möchten Iris und ich eine Reise zu unseren Wurzeln, zu unserem Fundament, zu unserem Erbgut machen. Und ich bin sehr gespannt und freue mich, dass ihr euch darauf einlasst.
Ja, unser erster Punkt. Ratet mal, wie viel wir insgesamt haben.
Gut.
Okay, unser erster Punkt heißt Karlsruhe. In Karlsruhe, dieser nette Ort in Baden-Württemberg, 200 Kilometer von hier. Oder in Klammern haben wir noch dahinter stehen Osteen, John Osteen, Kenneth Hagin und Yonggi Cho. Das war so die erste Stunde. Die Bibel sagt in Hebräer 13,7, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und in Karlsruhe kann man das wirklich tun, weil der Siegfried Müller, bei dem wir uns bekehrt haben, der war schon in zweiter Generation. Sein Vater hat den Dienst gegründet, Missionswerk, der Weg zur Freude. Und ja, das war für uns wirklich der Weg zur Freude. Die waren für mich, als wir haben die Punkte gesammelt, das Erste, was ich mir dann aufgeschrieben habe nach der Bibelstelle, das waren meine Lebensretter letzten Endes. Ne? Du warst die Erste, meine Schwiegermama war die Erste, die sich durch ihre Freunde in einem Gottesdienst in Karlsruhe bekehrt hat. Sie hat uns alle dann dahin gezerrt, mehr oder weniger. Meine lieben Eltern, evangelisch von Haus aus, waren da zunächst sehr kritisch und bedenklich. Und wenn ich mich da heute in die Reihen versetze, habe ich eine ganz andere Perspektive heute als damals. Die Mama hat mal die Bibel verglichen, die Bernd mir geschenkt hat, mit ihrer eigenen, um zu gucken. Ich meine, es war gar nicht doof, was sie gemacht hat. Ne? Wenn man sein Kind lieb hat, dann gucken wir schon, wo gehen die denn da hin? Und hat geguckt, ob das Gleiche drin steht. Und es stand das Gleiche drin, dann war sie gleich ein bisschen entspannter. Und irgendwann durfte ich dann mit... ich war noch nicht mal 15, das war kurz im Juni vor meinem Geburtstag, war ich noch 14, bin ich dann mit nach Karlsruhe gerauscht. Jeden Sonntag 2 Stunden hin, 2 Stunden heim. Wir wussten nicht, ob es oder dass es in Limburg irgendwas Lebendiges gab. Wir kannten nur katholisch-evangelisch. Ich war evangelisch und ich sag's euch frei raus, ich wäre getauft, also als Baby getauft und konfirmiert in die Hölle gefahren. Das war mein geistlicher Zustand.
Und die Gottesdienste in Karlsruhe waren ja auch noch lang, ne? Das war ja nicht nur eine Stunde oder zwei, das waren ja das Essen war, und allem 4, 6 Stunden waren
das
wir da.
Das waren, ne? Also der Sonntag, der war hinüber. Oder gut investiert, besser gesagt.
Ja, das stimmt.
So, und die haben das Evangelium gepredigt, die haben uns gesagt, du musst dich bekehren. Ich habe Bücher gelesen. Bernd hat sich zwar als letzter seiner Familie, aber dann vor mir bekehrt, hat sich dramatisch verändert. Am 6.12. gibt es die ausführliche Version für die dabei sind. Und das war dramatisch. Ich habe ein Buch gelesen, das hieß Der Agent des Satans, vielleicht kennt ihr das. Das ist die Bekehrungsgeschichte eines Satanisten und das hat mich damals, hat mir Angst gemacht. Das war der erste Punkt. Ich habe auf einmal gewusst, es gibt Gott, das wusste ich schon vorher, aber es gibt auch einen Teufel. Und ich habe gewusst, ich muss mich entscheiden. Und dann hat Bernd mir vor seiner Israelreise, da ist er, 1988, Erika und Christa, ihr seid irgendwie wieder gut gelandet. Herzlich willkommen, juhu, die waren nämlich gerade mit Daniel Müller in Israel,
im Sohn, genau.
Frisch reimportiert. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, und damals mit Siegfried Müller ist mein Freund unbekehrt rebellisch hin und kam heißbekehrt wieder nach Hause. Und ja, er hat mir Bücher gegeben, er hat mir eine Bibel geschenkt. Wir haben in Karlsruhe nicht nur das Leben gefunden, sondern wir haben gleich eine fette Weide gehabt. Wir haben gleich gute Speise gehabt. Wir haben gleich volles Evangelium und eine Lehre gehabt. Und ich persönlich bin auch nicht im Jordan, sondern nur in Anführungszeichen in der Johanneskapelle in Karlsruhe getauft worden. Und ich habe euch mal meinen Taufspruch mitgebracht. Wollt ihr ihn hören?
Ja.
Ich hätte ihn auch vorgegeben, wenn er jetzt Nein gesagt hätte. 14. April 1990. Da kam ein prophetisches Wort und das lautet folgendermaßen: Mein Kind, schau den Felsen an, davon du genommen bist, und das Brunnengruft, daraus du gegraben bist. Ich sage dir, mein Leben ist in dir, weil du Ja gesagt hast zu meinem Leben, weil du Ja gesagt hast zu meinen Führungen und weil du dein Leben mir geweiht hast. Mein Kind, ich sage dir, fürchte dich nicht, denn aus der Tiefe des Brunnens, woraus auch du genommen bist, werde ich dich versorgen, dein Leben lang. Ich werde mit dir sein, aber bleibe immer in meiner heiligen Gegenwart, denn wisse, mein Leben strömt zu dir aus der Tiefe. Und wenn du mich suchst im Gebet und in meinem Wort liest, werde ich dir so nahe sein und werde meine Gedanken kundtun und dich segnen, und du sollst auch ein Segen sein. Das sage ich dir als dein Herr und Heiland. Jemand fragte mich mal, Karlsruhe, das waren auch alte Lobpreislieder. Ich will sein wie ein Baum, wie ein grüner Baum in dem Haus meines Herrn. So war's, ja? Also das war nett. Jesus Culture gab's damals noch nicht. Oh, ich sag's euch, ich hätte mich noch 3 Monate früher bekehrt, oder? Und wenn du dann einen coolen jungen Mann hattest, der normal war, und dann völlig unnormal von einer Israel-Reise zurückkehrt, und dann statt Whitney Houston, gut, die war jetzt nicht so mein Favorit, aber war ja in Ordnung, und Frank Sinatra, okay, Jazz ist auch Geschmackssache, aber dann hört der diese Chorus im Auto, wisst ihr? Oh, hab ich gedacht. Und mein späterer Schwager, der hat auch ein bisschen gebraucht, bis er sich bekehrt hat, der sagte dann: Iris, was findest du in Karlsruhe bei den ganzen alten Leuten? Also da gab es keine Jugend, versteht ihr? Es gab keine Jugendarbeit. Es ist so cool, dass es das gibt. Aber wenn du Jesus verliebt bist, dann kannst du mit den 80, 60, 70-jährigen Baumlieder singen. Es ist scheißegal, weil du weißt, du bist gerettet und Jesus ist da und ist gut. Und ja, stimmt. Also das ist meine Karlsruhe-Erinnerung zusammengefasst.
Wow. Also Karlsruhe war 2 Jahre unser Vaterhaus. Sonntag für Sonntag, hin und her. Deswegen manchmal fragen Leute, ja, gibt es eine Gemeinde irgendwo näher bei uns? Weil wir müssen ja hier 30 Kilometer hinfahren. Dann lächle ich immer nur hinter. Ne? Du, wo der Herr dich hinpflanzt, das habe ich damals gelernt, da ist dein Platz. So, wir waren 2 Jahre definitiv nach Karlsruhe gepflanzt. Wir haben da unseren Zehnten gegeben. Wir haben unsere Kirchenstühle von der neuen Kathedrale, die sie gebaut haben, Christuskathedrale, die haben wir bezahlt, das ganze Familie. So, das war klar, wir waren voll dabei. Mitarbeiten, gut, das war jetzt nicht wirklich möglich auf die Entfernung, aber wir waren da und wir haben unsere Milch bekommen. So, ein Stückchen Fleisch war hier und da auch schon dabei. Klaus Leutz hat auch gelehrt dort. Also Milch und Fleisch, wir wuchsen. Der Mann, der uns nachher auch getraut hat, war so einer der Ältesten, so eigentlich der zweite Mann damals dort. Und hier nochmal ein Bild, so ein Vorherbild. Und das sehen, das ist ein bisschen hell, vielleicht kann man das Licht mal kurz ausmachen, oder? Kann man die Lichter generell ausmachen? Diese Leiste hier, die brauchen wir vielleicht nicht so sehr. Dann kann man das besser erkennen. Ja, das ist besser, ne? So, seht ihr, das ist meine Freundin Maria neben mir. Seht ihr? Wir beide sind im selben Wasser getauft, am selben Tag. Und oben ist Kurt Quadflick in der Mitte zwischen meiner Mama und mir. Das ist der Mann, der mit dem ich aufs Zimmer gelegt wurde. Auch ein Journalist, hat einige Bücher geschrieben und hat mir die Fragen so beantwortet, die ich als ungläubiger Rebellin hatte, dass ich tatsächlich mein Leben gegeben habe. Das, was Mama nie geschafft hätte, weil, wisst ihr, manchmal ist man zu nah dran, um es nehmen zu können. Das hat dieser Mann dann geschafft. Und unten links seht ihr mich mit meiner Gruppe in der Bundeswehrzeit noch. Ich bin der mit dem Gewehr auf der Schulter. Vollbart, sieht man nicht viel vom Gesicht. Alles zugewachsen damals. Cool. So, ich will damit eigentlich nur sagen, ich war damals ja junger Unteroffizier. Und füllte viele Monate eine Offizierstelle in meiner Kompanie aus, weil eben der Leutnant fehlte. Es kam auch mal wieder jemand, der ging auch wieder mal. Und so als Dienstältester Unteroffizier damals hatte ich um die 30 Mann zu führen mit 3 weiteren Unteroffizieren dabei. So, das war also schon Verantwortung. Aber das Schöne war, ich konnte damals delegieren. Und das tat ich auch, sodass ich viel Zeit hatte zu lesen. Und das tat ich. Also dieser Kurt Quartflick von vorhin, wenn wir in Karlsruhe waren, es gab kaum einen Sonntag, wo ich mit ihm nicht in den Buchshop gegangen war. Und die hatten damals schon recht ansehnlich einen Buchshop mit vielen, vielen Büchern. Und er ging dann mit mir rund und sagte, Bernd, das musst du lesen und das musst du lesen und das. Und was hat Bernd gemacht? Er hat das mitgenommen und das ist zur Kasse, hat brav bezahlt, hat seine Bücher mitgenommen. Und ich habe das mal so grob überschlagen. Also es waren sicher 100, wahrscheinlich einige mehr in dem ersten Jahr meiner Bekehrung. Nicht nur Bücher, auch Schriften. Es gab damals auch Schriftenverbreitungen mit dickeren Broschüren, die habe ich auch gelesen. Also alles, was ich in die Finger bekam, habe ich damals gefressen. Und ich bin dankbar, dass ich diese Zeit eben in meiner Bundeswehrzeit hatte, mich in so kurzer Zeit doch auch so, mir so viel anzulesen und so viel Weisheit von anderen ja, auf die Weise zu übertragen oder zumindest zu beginnen zu übertragen. So, das erste Buch, an das ich mich erinnere, das ich gelesen habe, von Kenneth Hagin, nach dem Agent des Satans war das, war das Buch Biblisch Glauben. Ihr, die ihr Mitglieder seid oder dabei seid, welche zu werden, ihr wisst, dass das bis heute Pflichtlektüre ist für jeden, der ein Bewo mitmacht. Das Buch, das kriegst du immer mit, ob du willst oder nicht, das ist Pflichtlektüre. Weil das ist so ein Stück Kernelement unserer Geschichte, unserer Theologie, dass das jeder einfach kennen muss, bevor er hier einen Mitgliedsantrag stellt. Er soll wissen, das ist, was wir wirklich glauben. Das hat unser Weltbild damals vollständig verändert, über den Haufen geworfen. Wir haben Dinge gelernt, die wir bis heute unverändert glauben, leben, pflegen. Ich sage das immer wieder, wenn Leute jetzt heute von Bill Johnson begeistert sind, sage ich, Bill Johnson ist nichts anderes. Er lehrt nichts anderes, als was Kenneth Hagin schon vor 70 Jahren gelehrt hat. Er verpackt es ein bisschen moderner, er ist ein jüngerer Mann und er hat eine andere Art. Und er gilt heute übrigens als der einflussreichste Prediger der Welt. Bill Johnson. So, er predigt Glaubenslehre. Das ist seine Wurzel. Er nennt Kenneth Hagin genau wie ich auch Papa Hagin. Das machen nur Leute, die ihn wirklich zu ihrem geistigen Vater gemacht haben. Dann war John Austin, einer der Autoren, deren Bücher wir gelesen haben. Ich erinnere mich besonders an ein kleines Büchlein. Mama, du weißt das noch. Das Wunder liegt in deinem Munde. Klein, das war damals orange. Es gibt's wieder, habe ich gesehen, neu aufgelegt. Ein Klassiker, was einfach darüber spricht, dass unsere Worte machen. So, heute leitet Johns Sohn, der damals nur Kameramann war. Das ist eine Geschichte für sich, kann ich jetzt nicht ganz ausgiebig erklären. Aber er übernahm nach dem Tod seines Vaters, er hat eine 7000-Mann-Gemeinde gehabt und alle haben erwartet, dass die Gemeinde jetzt zusammenbricht, weil wenn so ein Charismatiker leider stirbt, ist es üblich, dass die Gemeinde massiv schrumpft, und weil das kann keiner aufhören. Aber dieser junge Mann kam, übernahm die Gemeinde und der Rest ist Geschichte. Er leitet heute die größte Gemeinde der Vereinigten Staaten mit 40.000 Leuten. Die haben ein riesiges Stadion gekauft, gemietet auf 30 Jahre. So ein riesiges Stadion mit 20.000, 30.000 Plätzen. So ein Riesending, eine Arena. Compaq Arena heißt sie, glaube ich, in Houston, Texas. So, dem sein Papa war uns schon Segen. Und er ist heute im Fernsehen, ihr habt ihn sicher alle schon mal gesehen, Gott TV und Co. Er ist neben Kenneth Copeland, denke ich, der meistgesehenste Prediger und schreibt einen New York Bestseller nach dem anderen, er und seine Frau. Und wir fanden dort Bücher von Dr. Yonggi Cho. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Die vierte Dimension haben wir dort gefunden, gefressen und gelebt. Hat uns sehr, sehr ermutigt. So, Karlsruhe war in vielerlei Hinsicht die Geburtsstätte für vieles, was wir heute als Gemeinde tun. Karlsruhe war damals schon auch im evangelikalen Raum, das weiß ich heute, umstritten, weil die hatten wirklich die Lehre von Cho, von Hagin, von Austin, von diesen ganzen Glaubensleuten, von diesen Amerikanern oder Koreanern. Und ich weiß heute, Karlsruhe war ein Adlernest. Und ich lernte in dem Nest, dass wir Adler sein sollen und nicht Hühner. Heute lernen ja ganz viele dieses Thema, aber das war genau, worum es ging. Wir sind geboren, Adler zu sein. Wir sollen Großes erwarten, wir sollen Großes leben, wir sollen Überwinder sein im großen Stil und wir sollen das tun, was richtig ist. Wir sollen kühn und mutig sein. Wir sollen nicht auf das achten, was Menschen denken. Das habe ich da gelernt, sondern auf das, was Gott denkt. Und das ist nicht immer bequem. Wir haben viele Leute auch verloren, die gegangen sind, weil sie das eben so nicht gesehen haben. Und es war in Ordnung, im Nachhinein. Wenn jemand geht, egal oder aus deiner Zelle oder aus deinem Dienstbereich, es tut immer erstmal weh, vor allem wenn er eben nicht geht, weil er aus Begeisterung geht, sondern weil er irgendwas nicht mag, weil er einen Veränderungsprozess nicht mag. Ihr seht hier die Christuskathedrale, wie sie heute aussieht. Wir waren in der Zeit dort, wo das Ding gebaut wurde. Das war unsere Bekehrungszeit. Wir fuhren hin und es gab kaum einen Sonntag, wo wir dann nicht auf die Baustelle gingen. Weil wir haben ja mitfinanziert, das war ja auch unser Gebäude. Wir haben dann uns alles angeguckt, wo wir die Klimaanlage eingebaut, da waren schon die Löcher für Sitze und alles vom Feinsten. Siegfried hat nicht irgendwas gebaut, er hat nur die besten Dinge genommen. Er hat Zedernholz aus Israel anliefern lassen. Sehr kritisiert, er hat Sandsteine aus Israel genommen. Er hat also richtig viel Geld in die Hand genommen. Ein Gebäude, wie es kein zweites in Deutschland gibt, von der Wertigkeit hergestellt, eine Orgel gebaut. Sowas gibt's schon wahrscheinlich Jahrzehnte, vielleicht ein Jahrhundert nicht mehr in der Form. Eine riesige, wunderschöne Orgel. Und hat da einen Tempel hingebaut für Gott. Wie gesagt, es gab unzählige Kritiker. Warum so viel Geld ausgeben für ein Gebäude und so weiter? Wir wissen das alle. Aber ich war immer einer seiner Bewunderer. Ich dachte, der Mann tut, was er gesehen hat. Er war ein Jünger von Yonggi Cho. Er hat Yonggi Chos Gemeinde gesehen, zeige ich euch nachher noch. Und er hat eigentlich die kleine Version davon gebaut. Und das ist heute die Christuskathedrale, eines der schönsten Gebäude in Karlsruhe. Siegfried Müller, ihr seht ihn hier. Das große Bild, das war während, er hat mich mal mitgenommen nach Südkorea. Mich eingeladen, hat bei uns gepredigt kurz vorher, das ist das Bild links oben. Wir haben die Stadthalle in Hadamar mal gemietet und rechts seht ihr nochmal ein bisschen aus jüngeren Jahren. Das ist mein Held, das ist mein Papa. Ja, wie fing es an? Einige wissen es, andere haben es schon mal gesehen. Auf unserer Website sieht man das Bild auch. Das ist das Haus, das meine Eltern damals angemietet haben. Da fing alles an. Eine Faulbacher Straße in Hadamar, genau genommen im Jahr 88. Und dann eben im Jahr 89 auch als Verein zogen wir um. Der Hauskreis wurde eine Gemeinde. Wir waren erst im Keller. Da wurde schön ausgebaut. Und irgendwann war er voll. Ich weiß nicht, ob man da jemand erkennen kann. Ist hier ein bisschen schwierig. Hier kennt man jemand. Kennt ihr das 15-jährige Mädchen da vorne? Das ist meine liebe Frau. Die Christel kann man auch sehen. Seht ihr die Christel? Kann ich das hier so zeigen? Nee, geht nicht. Okay, und beide sind wir. Okay. Das war 1990, da sieht man meine Mama noch mit langen Haaren. Hat sie wieder nicht kurze Haare jetzt gerade. Meine Frau rechts, mein Papa dahinter, meine Großmutter, das war so unsere erste Prophetin in der Gemeinde, die direkt neben meiner Mutter steht, die Frau in Weiß. Und hier nochmal ein Bild aus 1990, das waren dann die ersten eigenen Räume, auch in Hadamar. Ja, ihr könnt diese Bilder übrigens, die sind alle in unserer, wie nennt sich's, also auf der Website gibt es diese komplette Datei, unsere ganze Entstehungsgeschichte könnt ihr euch da anschauen als PDF-Dokument, da habe ich diese jetzt mal rausgenommen. Ja, da sieht man vielleicht noch ein paar, der Thomas Wagner vorne ist drauf, neben mir direkt die Melli hinten. Oh, prima, das ist cool, ja. Genau, das ist Thomas Wagner, kennt ihr ihn? Das ist meine Wenigkeit und hier haben wir die Reggie, Thomas Bob, die Uli, Maria, mein Papa, Melanie, die kennt ihr auch. Ja, so. Da, das was leuchtet. Okay, so, will euch nicht so lange aufhalten mit den Bildern, aber so sah das damals eben aus. Das war unser Gemeindegebäude, unser erstes, das war die Bank. Hier seht ihr übrigens, das ist ja lustig, guck mal da, Bebi und Elke. Die beiden Leute haben meine Mutter mit nach Karlsruhe genommen. Wenn ich also immer sage, Mama ist schuld, dass es uns gibt, die beiden sind es auch. Weil die haben Mama zu Jesus geführt eigentlich. Und da sitzen sie gerade, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, dass die da drauf sind. Das ist ja lustig. Schön. Und dann hier noch ein lustiges Bild, 94. Schaut mal. Da haben wir Kinovorführungen gemacht, jeden Monat einen Film in diesem Kino, hier oben zum Teil, manchmal auch ein, zweimal unten im großen Kino, was jetzt Kino 1 ist. Und das seht ihr noch, schaut mal, hier der Thomas mit schickem Haarschnitt. Okay. Ah, okay, die nächsten zeige ich jetzt noch nicht. Nee. Oh. Ich möchte euch von Kenneth Hagin erzählen. Das ist unsere vierte Station nach Karlsruhe. Von der ersten Runde eigentlich alles noch. Ist alles noch der erste Punkt, stimmt es?
Ja.
Oh ja, ist der erste Punkt von 12. Oh, wir sind schnell. Kenneth E. Hagin legte mir einmal die Hand auf. Ein einziges Mal. Er hat mir einmal eine E-Mail geschrieben persönlich, und das waren die wirklich die einzigen direkten Kontakte, die ich mit Papa Hagin hatte. Und doch ist er ein Mann geworden, der mein Leben so geprägt hat. Ich glaube, wie kein anderer, außer meiner Familie natürlich. Ich liebe ihn und seine Gradlinigkeit. Ich liebe die kompromisslose Art, wie er das Wort lehrte und lebte. Ich weiß nicht, wie viele Bücher er geschrieben hat. Es waren sicher über 100 Bücher und Büchlein. Und ich fresse die seit 25 Jahren. Und es vergeht, ich denke, kein Jahr, ohne dass ich nicht wenigstens ein, zwei Hagin-Bücher mir hole. Manchmal haben wir so einen Satz und sagen, gib mir jetzt den Hagin. Manchmal mache ich YouTube an und schaue mir einfach irgendeine seiner Predigten an. Da ist so viel Material. Das war ein Traum vor 20 Jahren. Unvorstellbar, dass man ihn predigen hören könnte. Daheim, überall. Und heute sind da, ich denke, hunderte von Predigten von ihm drin. Ich erlebte ihn als alten Mann in meinem Leben, erst in seinen 80ern. Und es hat mich extrem beeindruckt, wie er zum einen ein solch bodenständiger Prediger und Lehrer war, tiefgehender Lehrer und Prophet. Und zum anderen, gerade in seinen letzten 5 bis 10 Lebensjahren, war er der feurigste Holy Ghost Man, den ich je gesehen habe, bis heute. Man stellt euch diesen alten Mann vor. Ich sah ihn 85, das war 2001 oder 2000 in Tulsa. Er hat ein großes Camp-Meeting. Wenn er Camp-Meeting machte, dann kam die Welt. Die Stadthalle in Tulsa, 12.000 Plätze, war immer bis zum letzten Platz voll. Und dann stand dieser alte Mann. Sein Sohn leitete die Gemeinde, die Rema Bible Church. Sein Enkel war schon im Dienst und heute ist sein Urenkel schon im Dienst. Aber er stand da, alt, auch kräftiger war er. Und schnaufte wie so eine Dampflok. Und er konnte sich in der Regel nicht halten. Es lag nicht an seinem Alter. Er konnte normal gut gehen. Aber wenn er unter die Salbung kam, dann wurde er rechts und links gestützt. Also er gab nicht das Bild eines dynamischen jungen Predigers. Sondern eher das Gegenstück. Aber dann, es waren in dieser Halle waren Blöcke wie die hier. Nur eben, was sind 100 oder so von diesen Blöcken. Riesige Halle, rundum. Und die Leute standen, viele standen, wenn er predigte, standen auf, hoben ihre Hand und gaben Zustimmung. Immer wieder, überall, das war ein tolles Bild. Die Leute waren voll dabei, Texaner halt. Und dann ging er manchmal durch die Reihe und oder durch, vorne her und streckte seine Hand aus, so schwerfällig wie er kam, und sagte, empfang den Heiligen Geist. Und dann machte er, mein erster Mann, 85-jähriger Mann, machen hören. Aber was dann geschah, das stellt sich kaum einer vor. 100, 200 Leute auf einmal fielen wie vom Blitz getroffen um. Einige lachten, andere weinten, andere rollten sich im Kreis, wenn Platz war. Andere rannten wie die Kurzstreckenläufer rund um die Halle. Und das geschah nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Diese Leute erzählten hinterher von Veränderungsprozessen, die begannen. Das war noch vor Pensacola. Toronto, dass das geschehen ist. So, dieser alte Mann mit kaum noch Atem blies die Leute da buchstäblich von den Sitzen. Und das eben, obwohl er ein Lehrer des Wortes war, der sehr viel Wert drauf legt. Er wird in einem Atemzug genannt mit Männern wie Derek Prince und Jack Hayford. Und den gebrauchte der Herr so mächtig auf diese ungewöhnliche Weise. Er war immer im Anzug, er war, wisst ihr, old fashioned. Und dann, ihr könnt das im YouTube sehen, da gibt es ein paar Videos von. Klar werden die natürlich zerrissen von Leuten, die das nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Aber Leute, das macht Mut. Da ist mehr. Da ist mehr. Und das hat mich dieser alte Papa Hagin noch gelehrt. Er hat mich gelehrt, dass biblischer Glaube die Basis für alles andere ist. Er hat mich gelehrt, dass man dem Wort Gottes immer gehorchen muss, egal was die eigenen Gefühle sagen. Heute wird diese Lehre von Joyce Meyer ganz massiv weitergegeben. Sie war eine Jüngerin von Hagin auch. Dass man gut mit seiner Frau umgehen muss, habe ich gelernt. Dieser Kenneth E. Hagin hatte mehrere Begegnungen mit Jesus, eine Art und Weise, wie wenige Menschen die leben. Jesus kam zu ihm, sichtbar, und hat mit ihm gesprochen. Er hat diese Dinge niedergeschrieben. Er war ein großer Prophet, vielleicht der größte des letzten Jahrhunderts. Und er sagte,
Dinge, die mir bis heute helfen. Ich habe ein Beispiel erzählt, wo Leute ihn anriefen, zwei Pastoren, Krebs im Endstadium, und baten um Gebet von Papa Hagin. Und Hagin sprach mit Jesus, und Jesus sagte, ich heile sie nicht. Und dann sagte er, warum nicht? Weil sie ihre Frau nicht richtig behandeln. Jesus sagte diesem Hagin, dass viele Pastoren vor ihrer Zeit sterben. Und er fragte, warum, Herr? Weil sie sich einen Dienst anmaßen, der nie ihrer war. Vielleicht waren sie Evangelisten oder Propheten. Aber sie waren keine Pastoren. So, das sind solche Dinge, die lernte ich von ihm. Ich lernte von ihm eine für mich wichtige Sache, dass ich niemals für Gott klatsche. Das ist heute üblich. In fast allen Konferenzen wird da aufgerufen, gibt Gott ein Klatschopfer oder, und alle machen mit. Und Hagin hatte in seinem Dienst so viele Wundererlebnisse in seinen Veranstaltungen. Es gibt Leute, die beschreiben, wie sie gesehen haben, dass er geschwebt hat. Und andere, dass sie wirklich nicht mehr Bodenkontakt haben. Das sind Dinge, die kann man sich schwer vorstellen. Diese Wolke der Herrlichkeit war in einigen seiner Veranstaltungen sichtbar. Und Leute, die da durchgingen, wurden verändert. Diese Dinge geschahen. Und er sagte, jedes Mal, wenn er in solchen Veranstaltungen war und Leute klatschten für Gott, zog sich diese Herrlichkeit zurück. Manchmal sichtbar, für ihn immer fühlbar. Es war immer weniger vom Heiligen Geist dann zu spüren, wenn das geschehen ist. Und einige verstehen das vielleicht nicht immer, warum ich sage, ich klatsche nicht für Jesus. Nicht für Menschen, ja. Aber Jesus und Gott hat eine Art festgelegt, wie er gelobt werden will. Diese Art hat er ändert. Hebt heilige Hände zum Herrn und preist ihn mit eurem Mund. Macht nicht so viel Spaß, wie einem tosenden Applaus zu gehen, das verstehe ich. Aber das habe ich vom Papa Hagin gelernt. Und ich sage das jedem der Gastprediger, die kommen, sage ich, übrigens, bitte fordere sie nicht zum Klatschen auf. Ich erkläre das dann auch kurz. Das, ja, zu den Liedern klatschen wir und wir klatschen für Menschen. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn es heißt, lobe Gott, dann steh auf, heb deine Hände zu ihm und preise ihn mit deinen Worten oder mit neuen Sprachen. Das ist die Art und Weise, wie Altes und Neues Testament uns sagen, dass Gott gelobt werden will. Und das akzeptiere ich. Ich muss ja nicht alles verstehen, aber ich muss das Wort kennen über diesen Bereich. So, da versteht ihr vielleicht auch ein bisschen, wo das herkommt, dass der Pastor nie klatscht, wenn alle hier klatschen oder viele klatschen. Das hat den Grund. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes um keinen Preis nur ein bisschen zurückgehen sehen, weil ich eine Art und Weise wähle, Gott zu loben, die er nicht möchte. So. Jetzt kann man natürlich sagen, warum machen es da so viele? Ich kann es dir nicht erklären. Aber ich weiß, ich habe einen Papa. Und der heißt Hagin. Und ich vertraue ihm. Ich habe so viel von ihm gelernt. Ich habe sein ganzes Leben beobachtet im Nachhinein. Ich habe viele seiner alten Predigten noch gehört und gesehen, fast alle seine Bücher gelesen. Und ich vertraue diesem Mann. Und wenn der mir sagt, das ist so, es reicht mir das. Ich muss das nicht verstehen. Ich weiß, dass das Wort das tatsächlich nicht sagt, das Klatschen. Es gibt da zwei Bibelstellen, die man oft dazu verwendet, aber die haben eigentlich einen anderen Kontext. Da geht es um Lobpreis und das ist nochmal eine andere Geschichte. Okay. Ich habe von ihm gelernt, dass man immer die Wahl hat, im zugelassenen oder im vollkommenen Willen Gottes zu leben. Das habe ich bei ihm gelernt. Zugelassener Wille Gottes. Gott lässt Dinge zu, wenn wir uns entscheiden, was zu wollen, was er eigentlich nicht geplant hat. Er akzeptiert es, er tritt zur Seite. Aber er lässt uns dann auch den Preis zahlen dafür. Im vollkommenen Willen dann heißt, ich will wissen, was er will und ich tue, das kostet. Zehnter ist ja nur eine Sache. Zehnter ist ein Pipifax. Mal ehrlich. Zehnter ist ein Anfangsstadium für jeden Christ. Wer da zu lange hängen bleibt, macht dir auch mal Gedanken. Gib doch mal mehr als den Zehnten. Wir geben lange mehr als den Zehnten. Preis sei Gott. Aber nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir verstanden haben, dass Saat immer Ernte bringt. Und nicht nur im Geld, Leute. Sät, was ihr könnt und erntet und guckt, was passiert. Ich schaue 25 Jahre zurück und ich habe vieles beobachtet und gesehen, auch in meinem eigenen Leben. Und ich weiß, Saat und Ernte ist etwas, was trefflich funktioniert. Und dann möchte ich noch zu Cho kommen, zu Dr. Paul Yonggi Cho. Ich hörte ihn zuerst in Karlsruhe live. Siegfried Müller lud ihn ein, in die Europahalle damals. Und dann hörte ich noch an verschiedenen Plätzen der Welt, die Jahre und Jahrzehnte danach. In Pensacola, in Baton Rouge. Da habe ich ihn sogar mal vom Flughafen abgeholt, den großen Dr. Yonggi Cho. Ich war mit einer ganz kleinen Gruppe von Pastoren, ich durfte dabei sein. Wir fuhren zum Flughafen und dann kam Dr. Cho mit seinen 20 Leuten vom Flugzeug und schüttelte jedem die Hand und wir holten ihn dann ab und er fuhr dann in eine Stretch-Limousine in sein Hotel und all das. Also es war schon, mein Dr. Cho ist Dr. Cho. Das ist nicht einfach nur Pastor X, das ist jemand, der auch das Prinzip der Ehre kennt und mit dem das gelebt wird in einer einzigartiger Weise. Cho sagte, 2 Jahre
im Voraus die Erweckung in Pensacola voraus. Treffsicher auf den Ort, 2 Jahre bevor es passierte. Als ich seine Church Grow International Konferenz im Jahr 2003 besuchte, geschahen 2 ganz beeindruckende Dinge, vor allem im Nachhinein. Zunächst mal hatte ich meine bisher einzigartige Begegnung mit Gott. In meinem Hotelzimmer übrigens beim Mittagessen. Ich hatte mir ein Sandwich geholt und ich glaube einen Stern oder einen Fokus auf dem Schoß und war am Entspannen in der Konferenzpause. Und in dieser Zeit kam Gott über mich in einer Art und Weise, wie ich es nie mehr vor und nachher erlebte. Er sprach zu mir sehr deutlich über einige Bereiche, die bis heute in Erfüllung gehen, wo ich eins nach dem anderen sehe. Damals ging es unter anderem um die neue Gemeinde Limburg, es sind ja auch einige hier. Er sagte mir genau, was passieren würde, zum Zeitpunkt, wo diese Gemeinde noch scheinbar für mich als Außenstehenden völlig intakt war. Und innerhalb von wenigen Monaten geschahen genau all diese Dinge. Also es war nur eine der Sachen. Er sprach mit mir über Vaterschaft, über Wiederherstellung von Dingen. Und allein das war ein Grund für diese Reise im Nachhinein. Aber das Zweite war, ich hörte dort zum ersten Mal von G12. Siegfried Müller war in Dr. Cho's Leaderboard, im Vorstand von diesen Church Grow International Konferenzen, die einmal im Jahr eben in Seoul waren und wo aus der ganzen Welt leider zusammenkamen. Und dort sah ich das erste Mal Cesar Castellanos und seine Frau Claudia, die aus Bogota, die gaben ein Seminar, eigentlich ein Workshop, in dem ich zufällig saß, weil das Thema fand ich interessant und hörte sie zum ersten Mal das Prinzip von G12 darstellen und all das. Und vieles geschah danach, ziemlich direkt danach. Ich lernte dort James Zodi kennen auf dieser Konferenz, der saß neben mir, der Pastor von Ghana, wo wir nachher mehrere Jahre dienten und auch den Bus brachten, ihr kennt das zum Teil. So, Dr. Cho war in der Hinsicht auch für uns ein prägender Faktor. Und Iris sagt, wir müssen jetzt schon aufhören. Bist du dir ganz sicher? Okay, also wir haben einen Punkt geschafft. Aber warte mal, die Folien darf ich noch zeigen, das darf ich noch mal. Schaut mal, hier sehen wir, Kenneth E. Hagin. Das war das Alter. Das sind alles Fotos, die ich selbst gemacht habe. Hier ist sein Sohn. Sein Enkel habe ich jetzt nicht hier drauf. Ihr seht allein schon die Bühne, die hat schon ein Format. Das ist ein riesiger Chor. Der ist ein Vielfaches von unserem Gottesdienstraum, ja, würde ich sagen. 2-3-fache. Ja, hier sehen wir Caroline Adam. Ist leider gerade so ein bisschen verdeckt, aber das ist Caro. Ich habe damals Gruppen rübergeführt, auch nach Amerika, und wir haben diese Dinge zusammen erlebt, Konferenzen besucht. Ihr seht, hier oben ist ein Balkon, also hier, das ist ein kompletter Balkon, der geht rundherum, also Halbkreis. Ich glaube, es sind 7.000 oder 8.000 Sitzplätze, die in der Gemeinde hatten. Und Dr. Cho sehen wir hier. Also das ist Korea, ne? Das seht ihr, ist alles ein bisschen bunter und er ist damals Pastor der größten Gemeinde der Welt gewesen, damals weit über 700.000 Gemeindemitglieder in seiner lokalen Gemeinde. Er war auch Vorsitzender oder wie sagt man Präsident oder der Pfingstkirchen von ganz Südkorea. Am nächsten Bild bin ich mit einer jungen Frau und diese junge Frau ist eine Zellleiterin, weil Dr. Cho ist bekannt für seine über 40.000 Hauszellen, die er schon damals hatte. Der hat auch dieses Hauszellenmodell auch nach Europa gebracht durch viele Bücher. Das ist ein Vorläufer eigentlich von dem Zellmodell, was wir jetzt haben. Und wir wurden dann eben als Reisegruppe wurden wir aufgeteilt an verschiedene Zellen, durften da live an den Zellen teilnehmen. Und das war meine Zellleiterin, da kommt das Bild her. Das nächste Bild zeigt das Gemeindegebäude. Es ist bis heute das Größte, was ich je gesehen habe. Ich war in einigen großen, sehr großen Gebäuden, aber das Gemeindegebäude, 23.000 Sitzplätze. Da, wo ich saß, brauchte man manchmal schon fast ja, ein Fernglas, um den Prediger auf der Bühne zu erkennen. Die hatten riesige Beamer. Die Beamer waren, das ist gut, das war damals, die waren bestimmt 2,5 Meter lang und 1 Meter breit und so hoch. Das waren, und die waren neben mir, wo ich saß, und die gingen dann diese 50 gefühlten Meter, es war bis zur Leinwand vorne, und du konntest schon dadurch alles sehen. Aber die Leute vorne, die waren wie Ameisen. So riesig war das Gebäude. So, auch mit Balkonen und verschiedenen, auch noch Nebengebäuden. Ihr seht es hier, dort hat es meins zurück. Das weiße Gebäude hier hinten, das ist nur das Verwaltungsgebäude. Da sitzen seine Angestellten. Und das reicht nicht. Er ist ja inzwischen in Rente. Die Gemeinde hat sich mehrfach nicht gespalten, geteilt. Hat also jetzt mehrere hundert Gemeinden gibt es jetzt. Es gibt immer noch die große Gemeinde mit, ich glaube, es sind aber jetzt nur noch 500, 600.000 Leute in der Hauptgemeinde. Aber dafür haben sie noch ein paar andere Gemeinden mit sechsstelligen Zahlen gegründet jetzt in Korea. So, und weltweit auch. Also er hat ein Netzwerk von vielen tausend Gemeinden, die mit ihm zusammenhängen. Er sagte mal auf einer Konferenz, dass er 1000 Jünger hat, die direkt von ihm lernen und dass keiner seiner, Entschuldigung, es waren 5000 Jünger und keiner seiner Jünger hat eine Gemeinde, die kleiner ist als 1000 Leute. Er sagt ganz einfach, der Grund ist der, die Leute, die in Jüngerschaft zu mir kommen, die kommen ja aus meiner Gemeinde in der Regel oder aus meinen Gemeinden und die haben keine Vorstellung für 100 oder 200. Das kennen die gar nicht. Die haben immer Großes erlebt und haben auch große Erwartungen. Und das mag einer der Gründe sein, warum diese Gemeinde eben dementsprechend groß ist. Hier nochmal das Portal, der Kircheneingang, so beim Sonnenlicht. Das war alles während meiner Reise im Jahr 2003, glaube ich, war das. Ja, jetzt käme ich zu Kenneth Copeland und da gibt es auch noch ein paar schöne Bilder und interessante Infos, aber das machen wir dann das nächste Mal. Okay.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.